Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Das Gesetz zur Selbstbestimmung, das das alte Transsexuellengesetz von 1980 reformieren bzw. ersetzen soll, das gehört zu den großen Vorhaben der Regierungskoalition. Am Donnerstag wurden die Eckpunkte vorgestellt und von Interessenverbänden auch gelobt. Transsexuelle können ihren Geschlechtseintrag künftig leichter ändern, auch Minderjährige, die entweder das Einverständnis der Eltern oder einen Entscheid des Familiengerichts dazu brauchen. Ja, ist diese Selbstbestimmung über das Geschlecht tatsächlich das Ende des biologischen Geschlechts als Kategorie, wie es kritische Medien wie zum Beispiel Emma schreiben? Und wenn ja, was resultiert daraus politisch und gesellschaftlich? Darüber habe ich mit der Politikwissenschaftlerin und Feministin Antje Schrupp vor der Sendung gesprochen. Hallo und guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Frau Schrupp, ich fand es interessant, dass dieses Gesetz zur Selbstbestimmung so ohne relativ großen medialen Wind am Donnerstag vorgestellt wurde. Wir kennen doch die Diskussion um biologisches Geschlecht versus sozial konstruiertes Geschlecht. Aber jetzt hat nicht mal die CDU protestiert. Wie erklären Sie sich das denn?
Naja, eigentlich ändert sich durch das Gesetz ja gar nicht so viel. Es geht ja nicht um die Existenz von Geschlecht, sondern nur um den Eintrag im Personenstandsregister, also um die Frage, ob der Staat den einzelnen Menschen ein Geschlecht zuweisen muss. Und ich denke, es gibt gute Gründe dafür, dass das heute nicht mehr so gehandhabt wird wie früher, da wir ja das Geschlecht als Faktor eigentlich nicht mehr in der Gesetzgebung haben. Also Frauen sind gleichgestellt, Ehe für alle gibt es. Es ist also nicht mehr so, dass nur ein Mann und eine Frau heiraten dürfen. Von daher gibt es eigentlich für den Staat gar keinen Grund mehr, das Geschlecht der Leute zu kennen und festzulegen. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja in seinem Urteil von 2017, als es also gesagt hat, dass es nicht verfassungsgemäß ist, Menschen zwangsweise einem von zwei Geschlechtern zuzuordnen, und seither haben wir ja diesen Geschlechtseintrag divers noch, in diesem Urteil hat das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich gesagt, dass es nicht notwendig ist und der Staat auch darauf verzichten könnte, einen Geschlechtseintrag im Personenstandsregister überhaupt zu haben. Jetzt hat die Koalition das eben nicht ganz abgeschafft, sondern das Selbstbestimmungsgesetz gemacht. Das ist eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung.
In die richtige Richtung. Aber konsequent, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wäre gewesen, Geschlechtskennzeichnung in den Papieren männlich, weiblich oder divers ganz zu streichen.
Ja, genau, weil eigentlich gibt es da keinen Grund mehr für.
So, jetzt mal die konkrete Frage zu diesem Eckpunktepapier. Wird mit diesem neuen Selbstbestimmungsgesetz diese Diskussion um Sex und Gender jetzt beendet? Oder sagen wir mal politisch entschieden?
Nein, das kann ja gar nicht der Fall sein, weil das Phänomen ja nach wie vor existiert und wir in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten als geschlechtliche Personen mit bestimmten körperlichen Varianten. Und diese Diskussion darüber, inwiefern die reproduktive Differenz, also die Frage, welche Sorte Körper haben wir oder welche Körperfunktionen und welche geschlechtliche Identität haben wir, die wird uns noch in vielerlei Hinsicht immer wieder beschäftigen, auch weil es ja dann um die Frage der geschlechtsangleichenden Operationen oder Hormonbehandlungen und so weiter geht oder auch um die Frage nach dem Zugang zu bestimmten Orten, die bestimmte Menschen exklusiv haben oder nicht haben. Das sind alles aber gesellschaftliche Debatten, die weitergeführt werden. Das, was sich jetzt ändert, ist nur, dass der Staat sich da raushält.
Aber nochmal zum Verständnis. Also Sie sagen, die Diskussionen um geschlechtliche Identität, die gehen natürlich weiter. Die Frage ist ja so, wie Emma es zum Beispiel behauptet, dass damit das biologische Geschlecht als Kategorie abgeschafft wird. Würden Sie sagen, ja, das stimmt?
Nein, das kann ja gar nicht abgeschafft werden, weil es existiert ja. Also es ist ja eine Tatsache, dass Menschen in unterschiedlichen körperlichen Varianten existieren. Was sich ändert, aber schon geändert hat, lange vor diesem Gesetz jetzt, ist, dass es eben nicht mehr deckungsgleich ist. Also Menschen mit Uterus, mit der Fähigkeit, schwanger zu werden, und Menschen mit den gegengeschlechtlichen Gameten, Keimzellen, die gibt es weiter. Und diese soziale Geschlechterrolle, Geschlechteridentität ist nicht genau dasselbe wie die reproduktive Differenz. Und was jetzt eigentlich passiert durch die Frauenbewegung auch und durch das Bewusstsein für eine größere sexuelle Vielfalt und geschlechtliche Vielfalt, das ist eigentlich, dass wir genauer hinschauen und nicht mehr diese ganzen Themen so grob in Frauen-Männer diskutieren, sondern wir gucken eben genauer hin, wann sprechen wir über Menschen, die schwanger werden können, wann sprechen wir über Menschen mit gegengeschlechtlichen Keimzellen, die vielleicht zusammen ein Kind zeugen möchten und so weiter. Worüber reden wir gerade? Wann reden wir über Menschen mit weiblichen sozialen Genderrollen, die möglicherweise diskriminiert werden in bestimmten Kontexten. Diese Diskussion ist einfach zu komplex, um sie nur mit diesem binären Modell zu fassen. Und deswegen finde ich eigentlich gut, dass wir neue Begriffe dazu bekommen, die uns dann eben erlauben, in einer bestimmten Situation zu sehen, worüber diskutieren wir denn jetzt? Diskutieren wir über Reproduktion, dann brauchen wir natürlich die Diskussion auch über Körpervarianten, die zur Reproduktion fähig sind. Oder reden wir über soziale Benachteiligung, über Diskriminierung aufgrund des Geschlechtsausdrucks? Worüber reden wir? Und dann reden wir genau darüber und nicht immer über alles gleichzeitig.
Okay, das heißt, wir müssen weiter diskutieren, ja?
Auf jeden Fall, weil wir sind ja, auch wenn das Geschlecht jetzt nicht mehr vorgegeben ist durch eine staatliche Definition, sind wir ja weiterhin geschlechtliche Menschen. Daraus entstehen unter Umständen Konflikte und Regelungsnotwendigkeiten und mit denen müssen wir uns weiter auseinandersetzen und da wird es auch weiterhin unterschiedliche Meinungen dazu geben.
Und was ist mit den Hormonbehandlungen von Minderjährigen? Also davon ist im Gesetz jetzt nichts mehr zu lesen. Ist es damit vom Tisch?
Nein, die Frage stellt sich ja, weil es eben auch sein kann, dass Menschen ihr Geschlechtsempfinden durch medizinische Eingriffe begleiten wollen, also dass sie ihren Körper anpassen möchten. Und die Frage ist immer, wer darf was und wer bezahlt es? Ich glaube, dass diese Diskussionen noch weiter geführt werden und ich glaube, dass sie auch eingeordnet werden müssen in einen größeren Horizont der Frage, welche medizinischen Eingriffe, die vielleicht nicht unbedingt zu überleben notwendig sind, erlauben wir oder bezahlen wir auch solidarisch über die Krankenkassen. Das betrifft aber nicht nur geschlechtsangleichende Behandlungen, sondern natürlich auch zum Beispiel sowas wie Schönheitsoperationen oder In-vitro-Fertilisation. Ja. Wir haben historisch so eine Vorstellung, es gibt gesund und krank und alles, was krank ist, bezahlen die Krankenkassen und alles, was gesund ist, damit sollen die Leute zurechtkommen und da sollen sie ihren natürlichen Körper behalten. Ich glaube, dass das überholt ist und dass wir uns mit dieser Grauzone von medizintechnologischen Möglichkeiten auseinandersetzen müssen, die nicht direkt Krankheiten heilen, sondern mit Wünschen und Begehren und Selbstausdruck zusammenhängen. Und da steht uns auch noch sehr viel an Diskussionen bevor. Und das wird eine interessante gesellschaftliche Debatte auch in dieser Hinsicht.
Die Politikwissenschaftlerin und Journalistin Antje Schrupp über das Selbstbestimmungsgesetz, dessen Eckpunkte diese Woche bekannt gegeben wurden.